bereitet euer Frühstück und esst tüchtig. Denn noch heute Abend speisen wir in der Hölle.
Hui.
Und damit herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back, dem 300. Podcast-Folge hier. Und für unsere ganz besondere Jubiläumsfolge haben wir uns einige tolle Sachen ausgedacht. Wow. Und alles Weitere erfahrt ihr nach dem Intro.
Ja, Mann. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wie ihr vielleicht schon im Titel oder auch im Thumbnail gesehen habt, streiten wir heute über den Film 300, passend zu unserer 300. Jubiläumsausgabe hier auf Cinema Strikes Back.
So halb 300, ne?
Ja.
Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es die 300. Folge ist.
Es sind vielleicht mehr, weniger Folgengespräche, müssen wir mal rausrechnen, auch wenn es die als Podcast gibt, aber die offiziellen Podcasts.
Plus, minus.
Ja. Es ist die 300. Folge.
Es ist so akkurat wie der Film 300.
Das ist unsere Geschichtsschreibung heute. Ja. Das ist die 300. Folge. Wir haben aber auch noch ein paar News mitgebracht aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Die hast du mitgebracht?
Die habe ich frisch mitgebracht aus dem Urlaub. Und am Ende reden wir natürlich noch über die Starts der Woche. Okay. Eine erfolgreiche Serie übers Kochen geht weiter. Ein gruseliges Franchise bekommt einen weiteren Teil. Und Mark Wahlberg reißt Sprüche.
Der Mark.
Also, mal ernsthaft, ne? Mark Wahlberg hätte perfekt in 300 gebracht.
Hättest du ihm den Spartaner abgekauft?
Nee, wäre Xerxes gewesen.
Finde ich gut.
Ja.
Für alle, die nicht zuhören. Ja, also die
nicht zuhören. Alle, die nicht zuhören, sind doof?
Also. Nein, für alle, die nicht zusehen. Ich habe mich heute in Schale geworfen. Mhm. Ich habe mich
Du bist in der Zeit zurückgereist nach Sparta, hast selber die Agoge durchgestanden, um hier jetzt als frisch gebackener
Das ist mal mein Schwertsaal.
Soldat
oh Gott.
In den Kampf zu ziehen.
Entschuldigung, das war mein Plastikschwert. Ja, ich habe mich passend gekleidet. Auf einer gewissen Internetseite wurde das als Römer-Spartaner-Kostüm verkauft.
Same, same.
So ein bisschen hier Leder, irgendwie
Plastik, ganz akkurat. Ja.
Ey, also ich würde mich am liebsten das ist eigentlich auch meine Idee noch, irgendwie so ganz spät noch in Gladiator 2 gecastet zu werden, an der Seite von Paul Mescal und
Pedro Pascal.
Ja, genau, so dass ich
aber ähnlich wie bei 300 auch, da sind künstliche Bauchmuskeln vorne drauf.
Das
oder sind es dann echt, die sich durchdrücken?
Nee, das sind tatsächlich. Ja,
die drücken sich durch.
Das drücken sie durch, ja.
Ich bin leider nicht Gerard Butler, aber
der ist hart geballert für den Film, habe ich gehört.
Ja.
Extrem hart.
Sehr hart geballert.
Ja. 300, worum geht's eigentlich? Es ist die Verfilmung einer griechischen Legende, der griechischen Mythologie, griechischen Geschichtsschreibung.
Das vermischt sich alles ein bisschen,
denn die Perser greifen Griechenland an und die Spartaner wehren sich dagegen als einer der wenigen Königreiche und sagen, die machen wir platt und ziehen mit den titelgebenden 300 Kriegern in die Schlacht um gegen König Xerxes und seine riesige Armee riesige Armee aus Persien und aus anderen Ländern zu vernichten.
Also es ist eigentlich eine Underdog-Story.
Es ist eine richtige Underdog-Story. Mit Voice-Over und Deluxe.
Ja. Ich habe mich auch mal, ich glaube, ich gucke mindestens einmal im Jahr auf den Wikipedia-Eintrag von Schlacht bei den Thermopylen. Mhm. Und das war schon eine krasse Überzahl anscheinend, aber es gibt halt wirklich wenige Berichte darüber. Und ich glaube, die stammen auch alle nur aus Griechenland.
Ja, und dann war es ein bisschen.
Es waren nicht 300 gegen 1 Million, aber es waren schon so ein paar Tausend gegen anscheinend ein paar 10.000. Mhm.
Ja, also ich meine, sowas wird ja auch in der Geschichtsüberlieferung, auch vor allem von der Zeit so 400 vor Christus ungefähr, wird das ja auch immer weiter verfälscht, auch so ein bisschen, glaube ich, in all den Jahren.
Es ist Legendenbildung und aus dieser Legendenbildung ist ein Comic entstanden und der Film basiert ja mehr auf dem Comic, also nehmen wir es mal mit der Geschichtsschreibung nicht ganz so eng. Mhm. Ich habe den Film damals kurz nach dem Abi geguckt und als alter Gishi-LKler war ich ein bisschen entsetzt
über die
Unkorrektheit. Aber ich kann damit sehr gut leben, muss ich sagen. Denn ich sehe es als Comic-Verfilmung mit wirklich abstrusen Dingen, die da drin passieren. Ob das jetzt wilde Figuren sind oder absurde Kampfszenen. Und es ist ja eigentlich mehr so ein Warporn.
Ja, aber wichtige Frage. Habt ihr den Comic dann auch gelesen?
Nee, tatsächlich nicht.
Danach erst.
Okay. Ja, doch, ich glaube, ich habe den auch mal vor Jahren gelesen, aber, ja, aber ich kann mich.
Das ist lange danach.
Das ist so lange her, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich ihn gelesen habe oder nicht.
Okay. Ich habe ihn tatsächlich nämlich auch nicht gelesen, aber ich habe den Film jetzt.
Du hast den Film geschaut.
Ich habe den Film geschaut.
Nice. Richtig. Sehr gut. Gut vorbereitet, Lenny.
Können wir uns darüber unterhalten. Aber ich meine, es ist ja auch so, im Team haben wir da jetzt sehr häufig drüber geredet, dass hier so eine gewisse Unstimmigkeiten herrschen, dass in diesem Team diese und generell in der Welt anscheinend kommt dieser Film wahnsinnig gut an. Du hast mir auch nochmal so richtig penetrant hier reingeschrieben, dass der bei IMDb eine 7,6 hat.
Was für IMDb ziemlich gut ist.
Was für IMDb ziemlich gut ist und einen Rotten Tomatoes Score beim Audience Score von 89% hat, was auch ziemlich gut ist.
Ja.
Und ich finde das ein bisschen frech, weil ich die einzige Person bin in diesem Team und anscheinend auf der Welt, die 300 gar nicht so geil findet.
Ja, du hast so viele Fake-Accounts gemacht bei IMDb, dass es von 10,0 auf 7,6 runtergefallen ist.
Exakt, weil eigentlich hätte der auf Platz 1 der 250 Filme landen müssen.
Ja, also ich mag 300 auch sehr. Ich habe den damals.
Sehr.
Ja, also ich habe es dann, ne, als du zum ersten Mal so hinter den Kulissen hier, als wir vom Podcast ein bisschen drüber gesprochen haben, da habe ich auch ein bisschen übertrieben.
Jetzt
wie geil ich den Film finde, einfach nur, weil ich so witzig fand, dass du den halt so kacke findest.
Aber du hast ihn doch jetzt nochmal geguckt.
Ja.
Aber fandst du den dann jetzt immer noch so geil?
Ich habe den zum ersten Mal auch 2006 geschaut, als der rauskam und Asche über mein Haupt. Ich habe den damals illegal geschaut. Oh, den hat mir jemand gegeben auf einem USB-Stick.
So unter der Ladentheke, so in einem Briefumschlag so und dann hast du ihn so in deinen Mantel gesteckt.
Nee, in der Schule.
Noch klassischer Schulluftdealer.
Im öffentlichen Raum quasi.
Oh mein Gott. Ist ja fast schlimmer als Rauchen in der Schule.
Jetzt hier so Jonas rückwirkend das Abi aberkannt.
Ja, und ich habe den dann zu Hause auf meinem Rechner geschaut, auf meinem kleinen Bildschirm. Und
hochwertig.
Ich war damals schon ein bisschen begeistert. Ich konnte dann nämlich nicht im Kino schauen, weil der kam 2006 raus und da war ich gerade 15. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr in einen Film gehen wolltet und ihr wart zu jung. Das habe ich jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr.
Seit einem Jahr oder seit einigen?
Seit einigen Jahren nicht mehr.
Danny, da kommst du auch noch hin.
Ja, ich hatte auch mal diese, das war. Also im Nachhinein ist es auch nicht so traurig. Ich durfte mal nicht in den Film rein. Ich wollte mit meinem Papa in den Film. Und zwar in Matrix Reloaded.
Also, ich wollte fragen, ob Original.
Und dann habe ich
den nicht
dann,
geguckt.
Dann wurden wir abgewiesen am Eingang. Und dann habe ich geweint.
Also wegen Keanu Reeves in diesem Film?
Ich wusste ja nicht, dass der vielleicht nicht so gut ist wie der erste Teil.
Ja.
Und ich wollte ja unbedingt den sehen. Weißt du, mein Filmherz wurde da gebrochen.
Ja, aber das wurde zum Glück wieder mit 300 geheilt.
Ja, genau, dann habe ich mir den halt zu Hause angeschaut. Und Matrix Reloaded übrigens dann auch irgendwann. Sogar auch illegal. Aber ich habe mir inzwischen auch jeweils die Blu-Rays geholt, deshalb ist das jetzt vergeben und
weiß
vergessen.
Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich distanziere mich an dieser Stelle von Jonas Ressel.
Du hast noch nie einen Film illegal geschaut, Lennart Schmitz?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe früher immer, ein Freund von mir hatte mal sich so Filme und so illegal besorgt. Ich so, nein, das ist böse. Und ich so, ich habe damals ernsthaft gesagt, so, du bist...
Was?
Du hintergehst die Studios. Die haben
die
dann,
armen Studios!
Ja, und dann jetzt bin ich so, oh mein Gott. Ey, die könnt gerne Apple und alle hintergehen, hab ich jetzt gesagt. Aber nein, ich hatte damals Mitleid mit den Studios, dass hier die Universal Pictures nicht die 8 Euro von dir bekommt, du.
Ja, aber ich wurde ja quasi dazu gezwungen. Ich war im Geiste reif, aber mein Körper war zu jung.
Gezwungen.
Ich kann's verstehen, aber hattest du auch nicht Angst vor dieser hier Raubkopier-Werbung irgendwie?
Ja, mit dem Knast.
Nee, ich habe das ja per USB-Stick bekommen, ich habe es ja nicht selber runtergeladen.
Ja, aber ich.
Also so weit war ich dann schon.
Auch der Besitz ist illegal.
Ja, aber das hat mich damals so derbe abgeschreckt, weil ich habe auch Angst immer gehabt, dass dann meine Familie mich dann auch vom Gefängnis besuchen
muss. Deine Frau und deine Kinder können ich nie besuchen.
Habe ich mit 6 Jahren gedacht, dass die dann kommen und dann Happy Birthday singen, während ich im Knast sitze.
Dann, weil du Kindsköpfe runtergeladen hast.
Genau, Kindsköpfe 2.
Jack und Jill.
Nee, aber das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn das passiert wäre. Also, ich glaube, ich würde mich mehr schämen, wenn man herausfinden würde, dass ich 300 gesehen habe, auf legale Weise, als wenn ich irgendeinen Film illegal besorgt hätte.
Was wäre der dir peinlichste Film, den du dir vorstellen kannst, wenn du dafür in den Knast gewandert wärst, weil du den illegal angeschaut hast?
Oh, darfst du das überhaupt sagen hier?
Was...
Ich meine halt so, du denkst, boah, voll der geile Film und das ist voll der Shit-Film.
Ja,
und dafür bist du jetzt in den Knast gewandert.
Das ist eine echt gute Frage. Boah, das ist eine wirklich gute Frage. Oder so eine peinliche Geschichte, wie wenn du tot in deiner Wohnung aufgefunden wirst und da läuft gerade noch der und der Film. 300 könnte ich jetzt natürlich sagen, aber nein, das ist.
Aber ich meine, guck mal, also klar, du bist dann tot, aber dir ist es ja dann in dem Moment egal, weil du ja tot bist. Aber im Gefängnis ist es ja so, dass das dann. Das wird dann auch öffentlich gemacht oder so. Das spricht sich dann
auf deinem Grab.
Aber ich glaube, das wäre irgendwie Kokowé oder sowas.
Kokowé 2.
Kokowé 2 wäre so wirklich. Ich glaube, dafür würde ich mich schämen.
Haben die nicht auch relativ ähnliche Poster? Kokowé oder Kokowé 2?
Ich glaube auch gleich aus die Schweiger.
Ich glaube, Kokowé hat auch genau das gleiche Poster wie Kainohase. Also bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja.
Oder das gleiche Poster wie 300.
Also nochmal den Aufruf: Ihr solltet natürlich nicht illegal filmen schauen. Im besten Fall guckt ihr die.
Guck mal in der
unterstützt die Studios, vorbei. Leute. Und die armen Studios.
Ja, sonst kriegen wir nicht noch mal 300. Ich habe das 300, es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, der ist nur entstanden, weil ich mir noch die Blu-ray dazu gekauft habe.
Ja, Rise of the Empire kam ein paar Jahre später. 600 hat hier nur noch das Drehbuch mitgemacht.
Aber lass erstmal über den ersten sprechen, dann können wir über den zweiten reden.
Warum liebt ihr diesen Film so? Jetzt sagt es
also
doch mal endlich.
Einmal. Der Film basiert ja auf einem Comic und er hat ja diesen geilen Comic-Look und das kannte man vorher jetzt nur von diesem ersten Hulk-Film zum Beispiel. Sin City schlägt in die gleiche Kerbe mit rein. Und es war irgendwie geil, dieses Bleach-Bypass-Effekt-mäßige zu sehen. Also, dass das Bild so entsättigt wird und verändert worden ist. Dann hat man Film mit den Schwarzwerten noch rumgedreht. Die Slow Motions waren damals noch relativ frisch.
Cool.
Noch nicht so ausgelutscht. Ja. Und was ich besonders cool fand, sind halt diese absurden Kreaturen, weil dieser Film so leicht ins Fantastische rutscht, kam dieses riesige Nashorn und war das so nach so das Gefühl, also Leute erzählen sich halt auf dem europäischen Festland oder auf den Kriegen und vielen Inseln, aber in Europa sowas von diesen Tieren, die irgendwo auf dem Kontinent Afrika auftauchen oder sonst irgendwo, man weiß nicht genau, wie die aussehen und das wirkt hier wie so erzählt, so ein riesiges Tier mit einem riesigen Horn und ist riesengroß und super gefährlich. Wirkt halt eher so wie was Mystisches, Fantastisches, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe oder bei King Arthur haben sie es auch gemacht, dass einfach so übertriebene Wesen da sind und alles sehr so mystisch ist. Und das ist irgendwie geil.
Eher Fantasy.
Ja, so ein bisschen Fantasy, nicht so wie Troja.
Ja.
Als würde man jetzt in Troja zum Beispiel, also in dem Film, irgendwie noch so, ja, die Götter gibt's wirklich und die agieren auch tatsächlich. Also das so wie früher, so bei diesen ganzen geilen Ray Harryhausen-Filmen. Mhm. So die Argonauten und sowas.
Ja.
Das ist halt so.
Ja, ich meine, dem Film kann man wirklich so könnte man vorwerfen, dass der eigentlich nur aus historischen Ungenauigkeiten besteht. Aber ich finde, die haben im Film so einen erzählerischen Kniff, der so ein bisschen wie ein Loophole ist. Weil die Geschichte wird ja aus der Sicht eines Spartiaten erzählt, der diese Schlacht quasi überlebt hat. Und die dann einem größeren Heer so als Geschichte, so als Motivationsrede weiter erzählt. Genau. Und das dann wahrscheinlich ein bisschen ausschmückt. Ja, so wie man das natürlich auch gerne macht.
Jetzt finde ich den Film auch wieder besser.
Jetzt liebe ich ihn. Aber ich persönlich, ich mag den Film, weil der halt einfach so komplett drüber ist und auf alles scheißt und alles so auf so den Regler so überall auf 12 dreht.
Auf 300, Leute.
Du als großer Liebhaber von 300, gibt es denn auch Sachen, die du gar nicht magst, Jonas?
Ja, es gibt Sachen, aber ich wollte noch dazu sagen, ich war schon immer so ein Sucker Punch für Historiendramen, gerade für so antikes Griechenland, antikes Rom, damit kann man mich immer kriegen.
Ja.
Aber dann die wichtige Frage, warum hättest du dir dann nicht lieber gewünscht, dass dieser Film auch so ein Historiendrama-Epos wird, anstatt wirklich so ein ungenaues Ding?
Nee, aber ganz ehrlich, ich finde es halt geil, dass es halt so mal so was komplett Neues ist. Mhm. Also ne, ich meine, das sieht ja schon vom Look her komplett anders aus als andere Historiendramen. Und einfach so ein bisschen die Abwechslung zu haben, weil das jetzt nicht, okay, wir entfernen uns noch mehr vom Realismus, aber dafür bekommen wir halt so einen komplett testosterongeladenen, komplett übertriebenen Film. Und ich finde den jetzt auch nicht deswegen geil, weil ich denke so, boah, geil, das sind echte Männer. Au, auf in die Schlacht. Und natürlich, ich habe ein paar Zitate mitgebracht.
Oh, nice.
Für Zärtlichkeit ist hier kein Platz.
Ich finde halt,
ich finde das halt geil, dass das so komplett drüber ist.
300 bewegt sich so haarnadelfein an der Selbstparodie
aber
entlang. Und für mich ist es halt noch nicht drüber.
Aber ich finde es so, für Zärtlichkeit ist hier kein Platz. Das steht auch bei uns über dem Büro.
Das habe ich hier tätowiert. Das ist in deinem Arbeitsvertrag drin.
Aber ich finde, das ist so ein bisschen, das ist mir, glaube ich, also ich glaube, das ist einfach wirklich ein persönliches Ding, was ich mit 300 habe, weil ich mag zum Beispiel diesen Fantasy-Anteil in diesem Film nicht. Ich finde, das passt so gar nicht rein. Ich habe diesen Film wirklich gesehen und mir gedacht, boah, das ist so interessant, diese gesamte Schlacht und auch diese Kriegsstrategie mit dieser Klippe beziehungsweise diesem engen Schacht von 5 Metern da, ist so super interessant. Ich hätte da, glaube ich, mir einen echten Film dazu gewünscht. Aber irgendwie liebe ich ja auch King Arthur von Guy Ritchie, was ja auch noch mal abgedrehter ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich einfach was Persönliches, was ich habe. Und ich finde diesen Film, glaube ich, wirklich ein bisschen zu Testosteron geladen. Also, es gibt ja auch diese Szene, wo Leonidas sich von seiner Frau nicht verabschiedet mit diesen mit Worten irgendwie so Goodbye, my love. Also er sagt seiner Frau nicht nochmal, dass er sie liebt, wenn er in den Krieg zieht, weil das zu soft wäre. Also Sparta ist kein Ort der Schwäche, wird in diesem Film gesagt. Nur die Harten und Starken dürfen sich selbst Spartianer nennen.
Und Spartiaten.
Spartiaten, hoppala. Spaten. Spartiaten, Spaten, ey. Ne? Und ich denke so, ja, Bro, is it gay to say I love my wife? Weiß ich nicht.
Stell dir mal vor, es gäbe jetzt noch so ein wirklich, es gibt ja keinen Director's Cut, also es gibt keinen Snyder Cut für den Film, aber es gäbe so einen, wo die 300 dann so kurz vor der Schlacht sich so gegenseitig mit Öl einreiben, sich die Muskeln warm massieren, denkt so, yep, jetzt fühlt ihr es auch,
Männer. Dann hätte ich den gerne gesehen. Nee, ich finde, der Film ist ja auch erstaunlich homoerotisch und gleichzeitig homophob.
Männer Muskeln in Slow-Mo mit Waffen.
Ja, also ich hätte, glaube ich, mir irgendwie mehr gewünscht, dass man damit noch ein bisschen mehr gespielt hatte, weil.
Aber meinst du mit homophob in dem Ding, dass der einmal gesagt hat, dass die Knabenliebhaber in Athen aufging die?
Ja, also ich finde, das ist. Ja. Aber das vielleicht haben sie das damals gedacht. Das ist ja
noch was anderes.
Ja, das ist ein bisschen. Bisschen schwierig.
Es spielt mit vielen Klischees, die man so aus der griechischen Mythologie auch ein bisschen kennt. Es spielt damit ein bisschen und dreht halt, wie schon gesagt, zu den Regler auf 11 bis 12 bei den ganzen Sachen, übertreibt es dann halt gerne. Aber das macht es halt irgendwie, weil es halt auch ein Film ist und Film darf halt auch mal irgendwie komplett drüber sein. Wäre es jetzt nochmal so ein Film wie Troja, und Troja ist ja auch absolut nicht akkurat.
Aber ich habe
übrigens auch mit dem GCLK gesehen, ich mag den irgendwie auch, aber die Schlacht um Troja war ein bisschen länger als diese gefühlten 2 Tage. Da sind wir so ein Wochenende nach Troja rüber und dann war es das.
Ich mag Troja auch.
Ja, jeder mag Troja, glaube ich.
Alle lieben Troja.
Das war auch eine der allerersten Blu-rays, die ich mir gekauft habe. So 300,
guter
Troja und Königreich der Himmel.
Also hier, ist auch großartig. Hier zeichnet sich das war noch ein guter Ridley Scott-Film. Hier zeichnet sich auf jeden Fall ein Muster ab bei dir, Jonas.
Ja, ich mag. Also früher mochte ich noch viel mehr als jetzt so Schlachten. Da war es mir dann auch egal, wie die Handlung ist und sowas. Hauptsache, ich sehe so Schlachten. Inzwischen ist es immer noch so, aber jetzt halt, wenn man so ein bisschen mitfiebern kann mit den Leuten, die da in der Schlacht kämpfen, ist das schon ein bisschen cooler.
Seit Ridley Scott Napoleon rausgebracht hat.
Oh Gott, nee,
danke. Nein, das war nichts.
Ja. Aber du hast mich ja gefragt, ob es noch Sachen gibt, die ich am Film nicht so mag. Den nicht so gut finde. Weil sonst, ich habe mir jetzt keine 10 von 10 gegeben oder sowas.
11 von 10.
Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe gestern was gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Hm. Ich habe Szenen übersprungen.
Blasphemie.
Weil ganz ehrlich, ich finde alle Szenen, also sobald Leonidas und seine 300 aufbrechen und in die Schlacht ziehen, das finde ich alles gut, aber dann springt es ja immer wieder zurück zu seiner Frau.
Ach, lame. Och Mann, ist ja boring.
Ja, Mann. Genau, und dann wird er rumgelabert, so, wir müssen sie jetzt unterstützen. Das schaffen die allein, die sind krass, okay? Nein, ich finde das nur irgendwie, mich hat das immer gelangweilt. Ja. Immer wenn es zurückspringt zu Sparta und den Intrigen und sowas, das fand ich immer ein bisschen langweilig.
Ich fand's
auch
aber,
wenn Lena Headey, also hier Cersei Lannister aus Game of Thrones mitspielt.
Dominic West spielt quasi ihren Widersacher.
Ja.
Und den kennt man aus The Wire. Und das hat mich gefreut, den
Film zu sehen. Ach stimmt, The Wire ist das, ja. Ja, das, die Szenen mag ich nicht so gern. Also ich habe früher wirklich auch nur so, ich habe mich mittags hingesetzt bei YouTube. 300 Battle Scenes. Und dann habe ich mir das so durchgeguckt.
Das hab ich gemacht mit
Was ist das? Ein Erdbeben? Nein. Persische Schlachtformation.
Okay. Wichtige Frage.
Ja.
Was, außer diesem Botschafter von Xerxes, ist in diesem Loch?
Ja,
in der Stadt. Warum ist da dieses riesige Loch?
Ich finde auch, es gibt so, ich meine, stilistisch kann man auch über den Film ein bisschen streiten. Ne?
Wir gleich bitte drüber.
Ja. Also ne, ich mag den Look. Ich finde das cool, auch wenn man manchmal sieht, dass das wirklich so eine komplette Studioproduktion ist und das nur vor Greenscreens und Bluescreens entstanden ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, die habe ich auch mitgebracht, die haben mir überhaupt nicht gefallen, weil die mir auch so ein bisschen zu drüber waren. Das eine war dieses Loch in Sparta, das einfach nicht endet. Und dann gibt es ja diesen einen Zoom, als dieser persische Bogenschütze reingestoßen wird. Es gibt einen Zoom auf sein Gesicht. Das ist eine Slow-Mo und dann geht es wieder raus und er fällt immer noch weiter und weiter und denkst du, der fällt einfach jetzt in den Hades oder sowas.
Wäre geil.
Aber
es ist ein Spin-off. Aber
das geht zu lang.
Aber das ist so, ich finde, das ist so die präsenteste Szene im Internet überhaupt
gewesen. Es ist das Meme.
Es ist wirklich
dieses Sparta,
es gab damals ja wirklich so, kennt ihr noch diese Instant-Buttons-App so, die's fürs Handy gab, so, wo du auf irgendwelche Knöpfe gedrückt hast und dann haben die irgendwelchen Meme-Sounds abgespielt. Und
das ist so ein Soundboard.
Ja, einfach so ein Soundboard und das ist
Sparta. Ich hab tatsächlich sogar im Internet geguckt, ob ich sowas für heute besorgen kann, aber auch nichts gefunden.
So, dann wolltest du den
Die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Ja, aber ich finde, das ist schon so. Ich glaube, wenn man den Film nicht gesehen hat, man hat auf jeden Fall diese Szene gesehen. Egal.
Ja, das finde ich drumherum.
Da kommt man nicht drumherum. Und leider kommt man auch um den Look des Films nicht drumherum, meiner Meinung nach. Ich finde diesen Film wahnsinnig.
Nee, wenn man die Augen aufmacht, sieht man den nämlich.
Ja, und das ist schlimm. Das finde ich wirklich schlimm. Nein, ich finde diesen Film nicht ästhetisch. Okay. Und ich glaube, ich stehe damit so ein bisschen alleine da, weil ich finde, das ist so ein matschgelb, so sieht dieser Film aus. Und ich vergleiche das gerne so mit Bube, Dame, König, Gras. Der hat genau so ein irgendwie.
Ich muss den nochmal schauen, ich weiß das gerade nicht auswendig.
Ja. Und ja, schon. Das Ding ist aber, Bube, Dame, König, Gras ist ein guter Film in meinen Augen. Mhm. 300 kann da irgendwie nicht so mitpunkten.
Aber ganz ehrlich, du findest Bube, Dame, König, Gras gut, oder?
Ja.
Wo sind da die Schlachtszenen?
Ja.
Wie kann das ein guter Film sein?
Ja, das ist intellektuelle Schlacht, die da gefunden
wird. Ja. Ich liebe auch Bube, Dame, König, Gras. Ist nicht mein Lieblings-Guy Ritchie-Film,
sondern
Snatch.
King Arthur. Ja. Oh, nee, King Arthur.
Was? King Arthur finde ich auch gut, ja. Auch gut.
Aber ja, also ich glaube. Ne? Also es werden ja auch sehr viele Comic-Panels ja dann nochmal irgendwie so stilistisch aufgefangen. Das ist ja ganz cool. Zum Beispiel diese Szene auf dem Seitenprofil auf der Klippe. Das ist so ganz cool. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach wirklich was Persönliches. Wie schon gesagt, ich hatte King Arthur, kann ich auch irgendwas abgewinnen. Und das hat gar nichts irgendwie mit Akkuratheit zu tun. Aber ne, ich möchte euch auch irgendwie den Spaß nicht dran nehmen. Ich merke hier so, ihr habt so viel Spaß daran, dass
Der Film ist tatsächlich ja ein Meme geworden, aber es gab auch Parodien, zum Beispiel meine Frau, die Spartaner und ich.
Meister
aber kennt ihr auch die South Park-Folge noch?
Mit Lebeau? Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Mr. Garrison ist dann eine Frau und geht in eine Lesbenbar und die heißt Lebeau und er nennt sie die ganze Zeit Lesbos, also wie die Insel.
Ja.
Und dann kommen halt persische Investoren kaufen die Bar auf und sie wollen das halt verhindern. Und dann wird das auch so mit Voice-Overn gemacht und auch mit diesen Slow-Mos. Und dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie Mr. Garrison
dann wollen
als
die
Frau hieß.
Die Bar dann, verteidigen, oder?
Genau, dann verteidigen sie die Bar gegen diese Übermacht der Perser, die halt überall so goldene Vorhangstangen installieren wollen und daraus halt so eine Boutique und so ein Kram machen wollen aus dieser Bar. Und dann, this is Lesbos. Und dann so, sie weiß genau, was ihre Lesben brauchen. Kaffee. Und dann gibt es ein Slow-Mo, wie so die Kaffeekanne so in die Kaffeemaschine stellt und Kaffee macht in so einer Slow-Mo. Also es ist eine,
das klingt
eine witzige krass, Folge. Boah, South Park ist auch schon so alt, ey.
Ja, oh mein Gott. Aber wer auch alt ist und mitgespielt hat, ist Michael Fassbender. Ich finde, das hat mich so voll.
Habe ich total vergessen, überrascht. Muss ich ehrlich sagen.
Mit langen Haaren. Ich habe auch gelesen, dass das sein erster Big-Budget-Film war und der so sehr überrascht war, weil er hat so Kohle bekommen für die Wohnung, die er sich gemietet hat und war dann ein bisschen traurig, weil er dann gesehen hat, wie die Trailer aussehen. Da, dass die ziemlich luxuriös sind.
Noch geiler
sind.
Als die Wohnung.
Ja.
Hey, aber ich finde, Michael Fassbender in diesem Film auch ein bisschen overacty. Also so.
In diesem Film ist alles overacty.
Er ist ja der Sohn von dem einen. Er kriegt ja dann auch diesen dramatischen Tod, glaube ich. So, ne?
Er ist nicht der Sohn.
Das gibt ja dieses tolle Zitat. Oh, Moment, wie ging das?
Du hast ja wirklich verdammt viele Zitate aufgeschrieben.
Ja, Moment, das war. Er ist quasi die letzte Person, die Leonidas lebend erlebt. Und dann sagt er zu ihm: Es war mir eine Ehre an deiner Seite. Es ist mir eine Ehre an deiner Seite zu sterben. Und dann sagt Leonidas: Es war mir eine Ehre. An deiner Seite gelebt zu haben.
Das ist so krass. Also, Jonas hat hier ganz viele Zitate stehen für alle, die nur zuhören. Und er hat gerade nicht das abgelesen. Er hat das wirklich komplett auswendig sagen können.
Du kannst den Film doch bestimmt mitsprechen, ne?
Also, ich den gestern noch mal geschaut habe, war schon so ein paar Momente, wo ich musste, ja, das kommt jetzt,
Kurzer Exkurs, welche Filme könnt ihr mitsprechen?
Welche Filme? Ich bin bei Herr der Ringe bin ich relativ gut.
Auch im langen Cut?
Ja, nicht alles, also so bestimmte Szenen.
Ja. Ich krieg Jurassic Park und Terminator auf jeden Fall hin. Ich krieg's. Und Predator bestimmt auch, weil da gibt's auch nicht viele Worte.
Ja, okay, gut. Aber ich krieg Zurück in die Zukunft 1 und 3 hin.
Und Kokowel.
Und Kokowel. Und Kokowel 2. Und,
die SVCD hat er jetzt immer noch.
Ja, und die Simpsons der Film, den krieg ich auch hin.
Echt?
Ja.
Ich bin kein Fan vom Film, muss ich sagen. Ich bin
kein. Fändest du das, wäre das einer der Filme, wo du sagst, so, wenn du tot aufgefunden wirst, in der Wohnung läuft ja noch meine Frau, die Spartaner und ich, wäre das sowas?
Ich wäre stolz drauf. Ja. Ich wäre stolz drauf. Ich finde, das wäre so, ganz ehrlich, das wäre eine gute Todesmeldung. Irgendwie so, das wird dann nämlich in so einem Nebensatz erwähnt, wenn dann, weiß ich nicht, steht hier, hier Typ im Spartanerkostüm tot aufgefunden in seiner
Wohnung. Achso, du hast dann auch ein Spartanerkostüm.
Ja, das habe ich natürlich an. Okay. Und dann steht dann in einem Nebensatz aber auch so unnötig stilistisch beschrieben auf seinem Fernsehen flimmerte die letzten Minuten von meine Braut, die Spartaner und ich.
Ja. Aber apropos Zitate, ich sehe es gerade aus Zufall, dass die Griechen aufgefordert werden, ihre Waffen niederzulegen und Leonidas sagt, kommt und holt sie euch.
Und das soll, der Herodot hat gesagt, dass also, das kommt von Herodot.
Molon Labe, tatsächlich feststehender Ausdruck.
Was?
Molon Labe.
So wie, ja, das,
komm, ich hab, komm und hol sie
ich hatte dir. Irgendwas gelesen, dass Herodot, der Geschichtsschreiber, quasi das überliefert hat, dass das auch wirklich gesagt, dass das wirklich gesagt haben soll.
Soll König bei Sparta bei der Schloppe immer die Aufforderung, ja.
Wie findest
also,
du aber,
das ist doch sehr korrekt, also.
Wie findest du aber so generell, ich meine, das ist ja alles overacted, aber wie findest du zum Beispiel die Performance von Jared Butler?
Also,
er hat doch den besten Eyeliner der Welt.
Ja, also.
Und den prächtigsten Bart.
Stimmt, der ist wohlgestutzt.
Ja, also man muss halt schon sagen, Gerard Butler ist ein gut aussehender Typ in diesem Film.
Aber kein Griech.
Aber die wenigsten sind in diesem Film Griechen.
Ich glaube.
Wahrscheinlich ist es
kein einziger.
Das Herausstellungsmerkmal, das spielt kein einziger Grieche
ich
mit.
Ich guck gerade mal auf den Cast, ob da irgendwas griechisch
an. Michael Fassbender auch.
Dominic West, du bist kein Grieche.
Auch schwierig.
Tom Wisdom, nein.
Nee, aber ich glaube, das ist auch wirklich. Ist es Gerard, ist es Jerrys einzig guter Film gewesen?
Was?
Ja, ich muss gerade überlegen. Ja, jetzt, aber ich muss können wir nichts Besseres nennen.
Warte.
Hier, Olympus Has Fallen.
Warte mal.
Oh mein Gott, habt ihr Reign of Fire gesehen? Dieser Drachenfilm.
Herrschaft des Feuers?
Ja,
klar.
Großartig.
Den liebe ich.
Er war auch im Lara Croft Film.
Ja, aber der hat nichts Gutes gemacht.
Ich überlege gerade.
Was Gutes gemacht. Jetzt halt, lass mich mal nachschauen.
Nein, James Bond, aber der Monkship Nies war nicht gut.
Nee.
Attila, nee, der Hunde.
Der hat was Gutes gemacht.
So, der hat zum Beispiel Gods of Egypt, Jonas.
Oh Gott, nee, den mag
ich nicht. Siehst du,
Movie 43. Er hat Gesetz der Rache gemacht.
Der ist krass. Weiß ich nicht.
Rock'n'Roller?
Ja, Rock'n'Roller ist auch schon einer der schlechteren.
Aber Rock'n'Roller ist der in Anführungsstrichen schlechtere Snatch.
Ja, also.
Auch wenn ich den mag.
Und Drachenzähmen leicht gemacht.
Ja, okay. Der schottische Boy hat das gut gemacht. Also ich weiß noch, dass.
Aber tatsächlich, warum kennt man Gerard Butler so gut für diese Filmografie?
Habe ich doch gesagt. Ja. Das ist wahrscheinlich der beste Film. Ich weiß noch, dass bei uns im Primus-Palast in Eschweiler, die allerletzte Vorstellung, dann musste dieses Kino zumachen. Und die allerletzte Vorstellung ist Greenland mit Gerard Butler gewesen. Und das ist so ein Film, in dem die Welt untergeht.
Das ist der andere Film mit Gerard Butler. Nämlich es gibt noch Geostorm.
Geostorm,
da geht auch die Welt unter.
Also,
und den habe ich mir vor ein, zwei Jahren geguckt. Der ist richtige Rotze.
Dass Gerard Butler 3 goldene Himbeeren hat.
Für
schlechtester Schauspieler in Kautionskorb, schlechtestes Leinwandpaar mit Jennifer Aniston in Kautionskorb und schlechtester Schauspieler in Gods of Egypt und London Has Fallen.
Oh.
Ganz ehrlich, ich glaube, du bist da was auf der Spur, Lenny. Ich glaube, dass tatsächlich 300 der beste Film sein könnte von Gerard Butler.
Aber ohne Scheiß. Also ich glaube wirklich, das ist eine Verschwörung, die dort auf das war. Warum kennt man Gerard Butler so gut?
Ja, ich glaube, man kennt ihn vor allem für 300. Das war so wirklich seine ultra krasser Breakthrough. Oder was soll es gewesen sein?
Ich finde es aber krass, dass Michael Fassbender danach eine Karriere bekommen hat, weil ich fand den, wie gesagt, ein bisschen sehr drüber in dem Film. Wie alles.
Aber guck mal, der hat auch Jared Butler auch der Kautionskopf gemacht.
Jared Butler war 2018 auch für eine deutsche Möbelmarke ein Testimonial.
Nein, also hat er dann Deutsch gesprochen?
Weiß ich nicht.
Jetzt kommt aber der Ultra-Fun-Fact für euch, der eure Gehirne durchbrennen lassen wird.
Okay.
Wisst ihr, wer ursprünglich für die Rolle des Leonidas geplant war?
Lass mal, lass
Thomas Gottschalk.
Nee, Moment, und wir haben heute auch schon über den Film geredet und er ist inhaltlich nah dran.
Eric Banner?
Nein.
Nee, warte. Ist es Charlie
Hunnam? Brad Pitt?
Brad Pitt.
Nein.
Oh. Aber der hat in der Zeit Mr. und Mrs. Smith gedreht.
Hätte mal lieber 300 gedreht.
Ist Pest und Cholera.
Troja hat er quasi eine ähnliche Rolle gespielt.
Das ist ich weiß nicht, Mr. und Mrs. Smith und 300.
Aber in Troja ging mir auch richtig auf den Sack, muss ich sagen. Arroganter Piefke.
Sag mal, lass ihn.
Ja, komm, war nicht akkurat. Hätte mal jemand seinem Cousin rumgemacht.
Ja,
das ist dein einziges Problem.
Frauen aber zu entführen.
Nee, aber das ist auch mein großes Problem, was ich mit Troja habe. Das hätte er auch mal machen sollen.
Ja.
Mut und zum Inzest.
Und Jared weißt Butler du, hat sich ziemlich
gerade.
Was?
Siehst aus wie so ein deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg mit so einer Pickelhaube. Weil du dieses Party.
Oh, ja.
Das ist die ganze Pickelhaube auf dem Kopf.
Oh mein Gott, stimmt.
Das ist mein kleines Cosplay heute.
Wir machen einen historischen Film gerade.
Wahnsinn.
Ist der Erste Weltkrieg nicht da in Sparta gewesen?
Lieutenant Ressel.
Ja, aber genau, Jared Butler hat sich ziemlich für den Film eingesetzt.
Jared hat sich eingesetzt für den Film, krass.
Ja, der hat im Schnitt über einen Zeitraum von 4 Monaten 4 Stunden am Tag trainiert.
Krass.
So etwa wie Lenny.
Ja, Lenny jeden Tag.
Ja.
Mach die Butler-Phase.
Mach ich.
Mach die Butler-Phase.
Mach die Butler, ja. Also, nee, also wie gesagt, ich glaube, mein Unmut mit diesem Film ist auch einfach ein Neid auf Jared Butler und seine Filmkarriere.
Aber hat man nicht auch bei ganz vielen gesagt, das war alles nur so draufgesprüht, viele Muskeln so?
Nee, das verwechselst du das mit Twilight. Das verwechselst du mit Twilight.
Und bei meiner Sparta. Meine
Spartaner.
Genau, das ist nämlich ein Gag. Das ist nämlich ein Gag auch in dem Film.
Ja.
So.
Die aufgesprühten Bauchmuskeln. Ja, okay.
Also, meine Frau, die Spartaner und ich unterschätzen.
Unterschätzt dieses Meisterwerk nicht.
Ne? Ja.
Nee. Okay, aber dann wollen wir hier nochmal CSB-getreu nochmal kurz eine Punktzahl vergeben für den Film.
Also, ich würde dem Film mit den Sparta-Szenen und dem ganzen langweiligen Zeug, was ich nicht sehen will, würde ich dem 6 Punkte geben.
Aha.
Und nur die geilen Schlachten mit den krassen Männern 7 Punkte.
Ich schließe mich 100% an.
Und das ist auch so ein Film, ich glaube, ich könnte den jedes Mal anschauen, wenn der so einfach im Fernsehen laufen würde.
Ja, den guckt man so nebenbei, da ist Hirn aus, geile Action, paar geile Visuals, bam.
Ja, geile Visuals, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde. Gerard Butler ist ein geiler Visual.
Geiler Wichtel. Gerard, der geile Wichtelwicht.
Das ist er. Aber ich würde ihm noch eine liebgemeinte 5 geben. So deswegen,
ja, komm, weil, damit
also
ist nicht leben.
Also ich nähere mich hier euch an und ich möchte auch den Film jetzt nicht so, um Gottes Willen. Es ist, glaube ich, wirklich was Persönliches. Deswegen, es tut mir unfassbar leid, dass ihr diesen Film nicht mag. Aber ich freue mich, dass ihr so viel Spaß damit habt.
Ja.
Oh.
Ich möchte dazu noch sagen, Lenny, vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Respekt und Ehre.
Und das 307 von 10 ist.
Ja.
Das habe ich heute auch
gehört. Und ich würde sagen, auch dies ist unser Tag. Keine Lieder erklingen.
Das war.
Boah, ich lieb's. Das ist doch das ist einfach nur episch.
Es geht runter wie Butter.
Ist das nicht auch der Film, der es so bekannt gemacht hat, mit den Händen durchs Kornfeld streichen?
Nee, das ist Gladiator.
Das ist schon vergleicht.
Marius.
Die steht auch am Ende am Kornfeld.
Ja, 5 Jahre nach Gladiator.
Das ist,
haben sie sich abgeschaut.
Aber ja, der Film ist einfach viel besser als Gladiator.
Jürgen Drews auch eine Spartanerin im Kornfeld.
Ein Spartaner im Kornfeld.
Mann, jetzt hast du meinen tollen Endsatz kaputt gemacht mit deinem blöden Stroh. Warum hast du eine Maske auf? Egal, wir kommen zu den
News. Warum hat Lenny ein Kostüm an?
Wir kommen zu den News der Woche. Und zwar habe ich habe frohe Kunde mitgebracht aus den USA, wo ich im Urlaub war.
Mhm.
Am vergangenen Wochenende hat nämlich die D23 in Anaheim in Kalifornien stattgefunden. Kurz zur Erklärung, D23 ist der offizielle Fanclub der Walt Disney Company.
Der Fanclub? Das heißt,
ja. Ja, und das D steht für Disney.
Nein.
Und das 23 steht für 1923, das Jahr, in dem Marius geboren wurde.
Auch,
und
auch
die Walt Disney Company.
Ich habe anfangs gedacht, das steht für das Jahr, in dem diese D23 immer so abgehalten wird, weil
das, das Problem ist, dass gerade ohne den 2 jetzt ist so.
Ja.
Leute, wir haben 24.
Ja, habe ich auch. Ich habe wirklich gedacht, dass sie irgendwie so hinterherhängen. Aber
ja, das wäre schade, weil dann hätten wir halt irgendwie die D300.
Die D300.
300 cool. gehabt. Ja.
Gut, da ist einiges passiert. Genau. Da wurden zum Beispiel Trailer gezeigt. Es durften natürlich wieder irgendwelche Schauspieler, Schauspielerinnen auf die Bühne und sich bejubeln lassen dafür, dass sie wieder mal tolle Sachen machen. Ich nehme es mal vorweg. Ich bin jetzt nicht so begeistert von dem, was da so gezeigt worden ist. Aber steigen wir mal ein, ne?
Ja.
Steigen wir mal ein.
Ich glaube, wir starten mit etwas, was Lenny interessant Lenny. Findet. Oder vielleicht auch alle, weil ja. Es ist eine neue Star Wars-Serie.
Das 300 im Star Wars-Universum, die Skeleton Crew.
Ja.
Aber wir müssen ja auch mal ehrlich sein, so nachdem wir von The Acolyte und auch Ahsoka so recht enttäuscht waren.
Und Obi-Wan
und The Book of Boba Fett.
Und Teil von Mandalorian.
Mensch, es sind so viele.
Es waren halt wirklich sehr viele Star Wars-Enttäuschungen da. Aber ich muss sagen, Skeleton Crew hat mich vom Trailer dermaßen abgeholt. Also ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich finde, es wird ja die ganze Zeit als Goonies im Star-Wars-Universum beschrieben. Und ich finde, so wirkt es auch. Also ich hatte anfangs so meine Bedenken, als ich da gelesen habe, oh nein, das geht um Kinder. Und ich war so,
nicht schon wieder. Kurze Flashbacks zu hier Karawane der Tapferen, falls ihn jemand gesehen hat, der Ewok-Film, einer von den Ewok-Filmen. Oh mein Gott, nein.
Ja, an jeden Jurassic Park Film nach Jurassic Park 1.
Aber ich finde auch, in Jurassic Park 1 gehen mir die Kinder schon auf den Sack.
Ja, aber das sind noch die besten im Jurassic Park.
Aber es sind auch schon nervige Kinder.
Die nervigsten sind aber in Jurassic World
1. Ja, das stimmt. Aber ich hatte auch die Befürchtung, dass es bei Skeleton Crew ähnlich wird. Und ich hatte gar nicht die Vibes. Also ich hatte wirklich so von vornherein, hat mir das vom Trailer her richtig Spaß gemacht.
Ja, also im Trailer sieht man ja am Anfang so, das sieht aus wie die bisschen Future-Version von einer amerikanischen Kleinstadt. Da war ich so, nein, was ist das jetzt hier? Aber mich hat es dann auch abgeholt, so ein bisschen, weil ich finde auch generell sah das ziemlich gut aus zwischendurch. Mhm. Sieht halt aus wie so ein cooler Kinder-Abenteuerfilm, den man halt früher so gern gesehen hat. Und es gibt drei Gründe, warum ich sehr positiv an die Serie rangehe. Und diese Gründe heißen Daniel Kwan, Daniel Scheinert und David Lowry, die alle drei Regie führen werden in verschiedenen Episoden. Man weiß noch nicht, welche das sind, von Skeleton Crew. Und Daniel Kwan und Daniel Scheinert kennt man ja als die Daniels, die zum Beispiel Everything Everywhere All at Once gemacht haben, Oscar dafür bekommen haben. Zurecht. Und David Lowry, der ist auch so ein bisschen Hit- und Miss-mäßig. Der hat mal einen guten Film, mal einen schlechten Film. Aber ich finde, seine guten Filme gefallen mir sehr gut. Zum Beispiel Elliot der Drache oder The Green Knight. Ja. Und ich finde, der hat so ein Händchen für so Kindergeschichten, die zu erzählen.
Ja, ich das sind die Kindergeschichte.
Kurzer Disclaimer, ich habe diesen Peter Pan und Wendy Film habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Den bin ich gekonnt umgegangen.
Weil der soll wirklich scheiße
sein. Das Problem sehe ich halt mit allen Star Wars Sachen, weil die irgendwie, ich weiß es bei Skeleton Crew gerade nicht, vielleicht wisst ihr es, dass die halt immer so ein bisschen daran gebunden sind, dass sie sich irgendwo einfügen müssen. Das hatte ja der Vorteil, dass Andor so ein bisschen losgelöst von dem ganzen Schmu war, während gegen Mandalorian musste irgendwo hinführen. Mit Book of Boba Fett, bla bla, das musste irgendwie passen. Und dadurch ist halt auch diese Folgenstruktur meistens so ein bisschen irgendwie verkackt worden, dass du denkst, okay, du hast irgendwie so 6 oder 8 Episoden hier und da und dann bist du irgendwie über die Hälfte und denkst so, ist irgendwie noch nichts passiert und was sollen die jetzt noch erzählen und dann, ja, in der nächsten Staffel. Also das, was House of the Dragon halt auch ein bisschen hat. Aber das hat Star Wars die ganze Zeit gefühlt und deswegen traue ich einfach dem Trailer nicht.
Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen.
Ja, es ist immer noch, ne, ich meine, es steckt immer noch Disney dahinter. Du weißt nicht, wie viel Einfluss die auf den kreativen Prozess hatten.
Ja.
Wahrscheinlich einen großen Einfluss. Aber wir werden es dann sehen. Am 3. Dezember soll es eine Premiere geben mit einer Doppelfolge.
Und Jude Law.
Und Jude Law spielen. Das haben wir vergessen.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Das war auch so eine Sache, so, ach, nee, schon wieder Jedi. Na gut, ja.
Wir bleiben beim Star Wars-Universum und kommen jetzt zum langweiligsten Filmtitel aller Zeiten, glaube ich. Denn The Mandalorian und Grogu.
Aber ist Deadpool und Wolverine so viel besser?
Ist okay, weil das.
Es war davor.
Es war davor und es passt mir zu dieser ganzen Comic-Ästhetik, wenn ich hier so. Ah, The Mandalorian und Grogu. Was ist so. Warum? Also, warum nicht einfach. Gut, ich finde The Mandalorian, The Movie, wäre auch scheiße gewesen.
Ja, ist halt, ich finde, Grogu ist für so einen Filmtitel ein komisches Wort.
Ja.
Aber es hört sich an wie so ein Comedy-Duo, was jetzt wieder auftritt. Irgendwie.
Die wichtige Frage ist, wird Grogu in diesem Titel genau in dem Mandalorian-Font auch geschrieben?
Ich weiß es nicht. Hab's gerade nicht im Kopf.
Also in der gleichen Schriftart oder ist es eine andere? Weil das ist
kann natürlich auch sein, dass sie den Titel noch mal ändern, ne?
Ja, also bestimmt.
Habt ihr, es gab ja auf der D24, wurden ja schon so Teaser gezeigt dazu. Mhm. Manche Leute haben das abgefilmt und hochgeladen, aber das wird ständig runtergenommen. Ich habe den leider nicht gesehen. Habt ihr irgendwas dazu
angeschaut? Ich habe ihn gesehen und es ist so ein Best-of aus Filmszenen, also aus Szenen aus der Serie The Mandalorian. Also es wird dann nochmal gezeigt, diese erste Begegnung von Grogu und Mando. Finger. Genau.
Haben die nicht, die haben noch gar nicht gedreht, oder? Das wird das Ding, oder?
Ich weiß nicht, ob die schon dabei sind.
Also der Film soll 2026 starten, wahrscheinlich drehen die dann nächstes Jahr.
Ja, weil Pedro Pascal dreht ja aktuell
Fantasy Aber Four. Du brauchst ja keinen Pedro Pascal. Pedro Pascal,
den brauchst du ja nicht.
Genau, das war eh so die, also diese Erkenntnis, klar, dass nicht mehr Pedro Pascal unter dem Helm steckt, aber dass der so wenig unter dem Scheißhelm steckt. Also du kannst hier theoretisch mit guter CGI alles faken.
Es soll doch auch noch
und dem Stuntman natürlich.
Aber soll da auch noch eine vierte Staffel vorher kommen?
Mhm.
Oder? Also ich meine, dass noch eine vierte Staffel Mandalorian kommt, bevor
Und dann soll das alles mit dem Film zusammengeführt werden, was da sonst so passiert
ist. Da will ich mal kurz nachschauen.
Recherchier mal.
Mal kurz hier.
Mal gucken, wann der Trailer für alle wirklich public ist. Ich finde es auch mal ein bisschen blöde, wenn die so eine Con machen oder sonst irgendwas und dann, hier ist der Trailer, aber zeigt ihn nicht woanders.
Ja.
Ja, come on, drop ihn raus, 2024.
Rebels-Fans werden sich wahrscheinlich auch freuen, weil Zeb wird auch mit von der Partie sein. Der kam ja auch schon mal vor in einer, ich glaube, in der zweiten Staffel von The Mandalorian oder in der dritten Staffel. Ich weiß gerade nicht auswendig. Zeb. Ich glaube, in der dritten. Aber ich meine, die meisten kennen ja nicht, weil sie vielleicht nicht Rebels geschaut haben.
Ich hoffe, der eine Typ aus Book of Boba Fett kommt wieder, der sich so diesen Turn macht mit der Waffe.
Oh,
so einmal im Kreis dreht. Es bei der, von der Biker-Gang.
Aber es ist, also es ist übrigens noch nicht zu 100% bestätigt, ob es eine vierte Staffel geben würde. Jon Favreau hat gesagt, er hat Staffel 4 geschrieben. Aber es ist jetzt auch unklar, ob das Ganze in den Film übergehen wird oder ob es wirklich noch eine Staffel 4 ist. Also offiziell ist noch nichts bestätigt von ihm.
Also, ich mochte ja die ersten zwei Staffeln von Mandalorian schon. Aber mein Hype-Barometer ist auch hier. Wenn es kommt, gucken. Aber ich bin jetzt nicht gehypt auf 2026.
Ja. Aber vielleicht bist du mehr gehypt auf neue Disney-Neuverfilmungen.
Live-Action, mehr oder weniger.
Animiert. Ja. Mufasa hat auch einen neuen Trailer bekommen. Wir haben ja schon einen der Trailer schon mal besprochen. Ich muss aber sagen, der zweite Trailer hat mich ein bisschen mehr abgeholt.
Der erzählt ein bisschen mehr.
Ja, weil jetzt dann klar ist, okay, Timon und Pumba, die sind quasi nur in der Rahmenstory mit dabei.
Ja.
Und es geht wirklich um Mufasa und Taka, also dann quasi der Scar
of the Future.
Und dass die irgendwie so mal richtig close Bros waren. Und das finde ich eigentlich cool, wenn so Prequels es schaffen, so das, das Originalwerk noch so besser zu machen. Das
könnte so einen emotionalen Impact geben tatsächlich. Aber da geht es ja dann irgendwie noch um so ein weißes Löwenrudel, das auch so Ambitionen hat, zu herrschen.
Ja. Und vielleicht erfahren wir, dass Scar gar nicht so das Arschloch ist, sondern dass vielleicht Mufasa auch gar nicht so unschuldig ist.
Er hat ihn dazu zu Recht unterstützen lassen.
Das eine tragische
Film verdient, du Arschloch.
Ja.
Aber ich finde, das erinnert mich stark an König der Löwen 3, wo auch noch irgendwie mal die ganze Geschichte aus Timon und Pumbas.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Der heißt, glaube ich, auch nicht König der Löwen 3, sondern vielleicht, glaube ich, auch so ein 3,5 irgendwie. Ich weiß nicht mehr. Das ist
nicht nackte Kanone.
König der Löwen ab durch die Steppe.
Ab durch die Hecke übrigens ein sehr guter Film.
Ja, das stimmt.
Ich liebe Ab durch die Hecke.
Ja. Auch ein geiler deutscher Titel.
Den liebe ich auch. Ja. Ich finde den, auch besser als Over the Hedge.
Ja.
Also ich finde den sehr, sehr gut. Aber König der Löwen 3 erzählt die gesamte Geschichte auch nochmal aus, also die ganze König der Löwen-Geschichte nochmal komplett aus Sicht von Timon und Pumba.
Ach so, die sitzen einfach bei sich so da so im Dschungel und chillen die ganze Zeit, während irgendwo in der Entfernung die Action geht.
Ja.
Und irgendwann kommt das Löwenbaby auf.
Ja, es ist dann auch sehr repetitiv an einigen Stellen, aber ja. Ich bin auch mal gespannt.
Ja. Aber es wird auch ein erster Trailer gezeigt zu Schneewittchen, der am 21. März nächstes Jahr starten soll. Und das ist ebenfalls eine Live-Action-Verfilmung. Es sei gesagt, dass die Zwerge in der Verfilmung alle animiert sind. Und das in den Kommentaren gab es schon so ein, müsst ihr mal reingucken, gab es schon so Diskussionen, dass Disney Kleinwüchsige schützen wollte, aber ihnen gleichzeitig auch die Jobs wegnimmt.
Ja, es ist ein Dilemma.
Vielleicht hätte man das einfach nicht machen sollen. Also ich muss sagen, eine Wiederaufführung, nein, nicht die Originalaufführung, sondern eine Wiederaufführung von Schneewittchen war ein erster Kinofilm. irgendwann in den 90s.
Ich dachte schon eher so Uraufführung.
Nein.
Marius hat Schneewittchen geschrieben.
Ich habe das gezeichnet damals. Hat meine Hand noch nicht so gezittert. Ja, Schneewittchen kriegt auch eine Live-Action-Verfilmung und ich muss ehrlich sagen, also mich holt dieser Trailer so gar nicht ab. Ich find's.
Aber ich glaube, wir sind auch einfach nicht die Zielgruppe.
Wir sind nicht
das
die
sieht
Zielgruppe.
Aus schon wie im Kinderfilm.
Mich holt's nicht ab. Ey, vielleicht neu, aber das Ding ist, ich kann so viel reden, wie ich will. Es hält Disney ja nicht auf, das zu machen. Ist nicht mein Film. Ja.
Das wenn die hören so das jetzt sagen so, ach, nee, verdammt. Die haben recht. Scheiße, nee, stammen wir das Projekt
geil. Genau, der Herr Stolz, der hat. Ja. Hat
ah, guck mal da, schon vor. Hi. Was? Besseres daraus sehen?
Geil. Okay.
Cool.
Ja.
Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde, das ist so, vor allem bei den Live-Action-Sachen, also ich finde, es sieht wirklich aus, als ob man es nochmal eins zu eins eben in Live-Action umgesetzt hat und dem Ganzen nicht was Neues noch beigefügt hätte. Mhm. Was ja sehr häufig bei den Live-Action-Animations, also bei Live-Action-Verfilmungen so ist. Auch wenn dann eben ein namhafter Regisseur oder eine Regisseurin dabei ist, entsteht trotzdem nicht irgendwas Einzigartiges. Hat man ja auch bei Dumbo mit Tim Burton gesehen, so,
wo wirklich
eine einzige Szene irgendwie so darauf hindeuten könnte, dass dieser Film von Tim
Aladdin.
Burton ist. Ja, Guy Ritchie, wirklich Guy Ritchie auch so. Eine Verfolgungsjagd, die so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig war. Aber ja.
Und generell, wir haben jetzt gleich noch ein paar, wo wir ganz kurz durchgehen werden, was noch kommt. Was natürlich auffällt, so viele Fortsetzungen und Remakes.
Ausschließlich. Ja. Also es gibt eine Original Story, die angekündigt wurde. Und das ist ein Pixar-Film, der kommen wird. Und das ist so eine Body-Swap, also so ein Körpertausch-Geschichte.
Mit dem Bieber. Ja, richtig neu.
Und John Hamm wird da mitsprechen.
Die Bieber-Brüder.
Die Bieber-Brüder, ja.
Die Justin Bieber-Brüder. Oh, das wäre jetzt Justin Bieber, wenn ich meinen Bieber den
ich find auch.
Körper tauschen würde.
Ja, ich finde auch. Aber
dann fängt Justin Bieber, also der Körper, plötzlich an, so Holz zu fressen.
Ja, der mutiert, das wird aber so ein abstruser Body-Horror-Film dann.
Ja.
Boah, das wäre geil.
Ich sehe das.
Aber der Bieber. Es gibt ja der Bieber schon mit mir.
Ja.
Und Zombie Bieber.
Justin Biebers Geist im Bieber, der merkt dann plötzlich so, dass dieses ganze Leben so ohne diesen Star-Rummel, so in der Natur, dass das eigentlich viel geiler ist.
Und dann endet der Film irgendwie am Hoover-Damm, der dann komplett so aus Holz besteht, da Justin Bieber ihn quasi aus Holz mit Holz ersetzt hat und dann Back to Nature.
Das wird die erste Body-Swap-Komödie, wo die am Ende nicht wieder zurücktauschen.
Das wäre auch krass. Oder Justin Bieber swappt den Körper mit dem Affen, den er sich mal zugelegt hat, der dann vom deutschen Zoll einkassiert worden ist, zu Recht.
Das finde ich gut.
Und dann merkt er mal, wie er leidet.
Das finde ich sehr, sehr gut. Aber apropos Body Swap.
Justin Bieber Revenge Story.
Apropos Body Swap. Freakier Friday wurde auch noch angekündigt.
Nein, Freakier.
Freakier Friday.
Aber auch wieder mit
Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan.
Die hat aber auch gerade kein Händchen für gute Rollen.
Nee.
Wer jetzt?
Jamie Lee Curtis.
Ja, also die Halloween-Reihe.
Die Halloween-Reihe. Borderlands.
Ja. Aber jetzt hier nochmal kurz und knackig, was es denn noch gibt. Lilo und Stitch wird nächstes Jahr ein Live-Action-Remake bekommen. Ja. Zu Moana 2, a.k.a. Vaiana 2, wurde ein erster Trailer veröffentlicht. Toy Story 5 kommt 2026. Frozen 3 2027. Zumania 2 im November 2025. Der dritte Avatar wird Fire and Ash heißen.
Also Pokémon.
Ash Ketchum.
Ja, und wird wahrscheinlich das Remake sein von Teil 1 und 2, bloß mit Feuer, dem Feuerclan.
Statt Wasser, das ist so, ich hasse es so sehr.
Also es ist eigentlich so, aber es ist wirklich, es ist dann das andere Avatar auf einmal. Also das nächste wird auf jeden Fall Erde.
Ja, es ist.
Und dann ist das alles nur irgendwie so ein Mashup mit Herr der Elemente.
Oh, das ist verrückt.
So, und Tron 3 wird Tron Ares heißen und Jeff Bridges wird auch wieder mit von der Partie sein als Kevin Flynn.
Das finde ich sehr
gut. Das wird auch in einem Jahr starten, am 10. Oktober.
Und Nine Inch Nails wird die Musik dafür machen.
Bei Tron bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Original ist natürlich ein Kultfilm.
Ich mag, aber ich habe auch.
Der hat so ein paar Quirks, finde ich schon.
Den zweiten
ich mag den auch. Ich
mag den zweiten, sieht auch. Ich, gut, man sagt, glaube ich, es war, glaube ich, einer der ersten, der so eine Verjüngung mit drin hatte. Ne? Jeff Bridges, ein bisschen jünger. Ich fand es damals okay, muss ich sagen.
Ja.
Mega Soundtrack und die Optik, dass du so Tron braucht, ein bisschen was CGI-mäßiges.
Ja.
Das ist richtig krass geil.
Und der Soundtrack ist Bombe.
Ja,
also
den höre ich heute noch manchmal.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nochmal so richtig ziehen könnte, weil es ist ja auch wirklich zwischen all den Filmen ist ja auch so viel Abstand wieder. Ich glaube, da hat man, so also sammelt man auch in der Zwischenzeit genügend Bock wieder auf jeden Fall.
Und Tron Ares hört sich auch geil an.
Ja. Und?
Stell dir vor, das heißt Tron Grogu.
Tron und Grogu.
Das wäre kacke.
Ich freue mich, dass Jeff Bridges am Start ist, denn der hatte ja mit Krebs zu kämpfen auch.
Mhm. Sorry, ich habe nicht wegen dem gelacht. Nicht wegen
dem. geil, Jeff Bridges, ich mag Jeff Bridges immer sehen.
Ich auch.
Ja. Avatar, Fire and Grogu.
Das wäre
Feuer und Grogu.
Ich fänd's nicht gut. Ich fänd's,
Das ist in keiner Konstellation gut.
Ich fänd auch
einfach Grogu, die Macht und die Mandalorianer.
Ich fänd Grogu und Grogu auch fantastisch.
Die Tapfere, die Karawane der Tapferen und Grogu.
Einfach ruinier den Film.
Lilo
und Schindlers Liste und Grogu.
Ja.
Game over.
Nein. Son of Shawl und Grogu.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Serbian Film und Grogu.
Serbian Grogu Film.
Er kann mit seiner Macht so einiges, du.
Ja.
Okay. Es gibt sogar einen Moment übrigens auf der D23, der stattgefunden hat, über den nicht genügend geredet wurde.
Ja, bitte.
Es ist so, dass Harrison Ford
auf
Mickey Mouse getroffen ist. Es gibt so ein Bild von ihm, wie er Mickey Mouse die Hand schüttelt. Und es ist das lustigste Video, das ist so ein witziges Bild. Und da ist noch kein Meme draus entstanden. Also ich würde es an dieser Stelle
vielleicht gerne mal anwenden. Dieses Bild ist durch Geld entstanden.
Es ist so fantastisch, weil Harrison Ford auch so super grumpy und ernst. Und es wirkt so, als ob Mickey Mouse eine real existierende Person wäre. Und
er muss dem CEO gerade die Hand schütteln. Also wirklich wie so eine South Park Folge wieder, wo Mickey Mouse wirklich agiert.
Ja.
Nee, ich kann das
nicht. Ich auch nicht.
Damit kommen wir zu den Starts der Woche.
Ja.
Wir bleiben in den USA und eine dritte Staffel einer sehr erfolgreichen und sehr guten Serie läuft an, und das zwar hier. The Bear, mit einiger Verspätung hier in Deutschland. Ab dem 14.8. gibt's die Serie auf Disney Plus und es geht munter weiter.
Munter.
Es geht oder nicht so munter weiter. Genau nach der Eröffnung von Carmis und Sydneys Fine Dining Restaurant The Bear muss erst wieder Ruhe und Alltag in den ganzen Betrieb kommen, weil viele Beziehungen liegen jetzt in den Scherben nach dem Staffelfinale.
Griechisches Scherbengericht 300, alles schließt sich.
Aber ich sag mal so, The Bear ist ja dafür bekannt, auch zwischendurch ziemlich stressig zu sein. Ja. Und in der dritten Staffel geht's munter weiter. Und ich habe tatsächlich schon alle Folgen geschaut.
Oh, und wie findest du es?
Ich finde die Serie, ich liebe die erste und die zweite Staffel. Ich finde, die dritte Staffel hat jetzt so ein bisschen einen Durchhänger. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Die fühlt sich so ein bisschen zielloser an als die erste und zweite Staffel. Bei der ersten Staffel war es ja so ganz viel mit, wir müssen erstmal hinbekommen, so einen ganz normalen Betrieb zum Laufen zu bringen. Mhm. Weil es gibt Geldprobleme, es gibt Probleme mit der Gesundheitsbehörde. Das Team ist noch nicht so zusammengefunden. Die zweite Staffel hat ja eher so das Ziel gehabt, so dieses Restaurant zu eröffnen, so diesen ersten Abend zu haben, dieses große Finale zu haben. Mhm. Und die dritte Staffel, die meandert halt so ein bisschen hin und her. Mhm. Aber es geht auch wieder ganz viel um die Figuren, um das Team von Carmi. Und das mag ich halt auch bei den anderen Staffeln, dass die manchmal einfach so eine Folge haben, die jetzt nicht unbedingt so die Story weiter voranbringt, sondern die Figuren und dann ein Flashback zeigt. Es gibt nämlich eine Folge, da geht es um Tina, das ist, die arbeitet auch in der Küche. Und das ist für mich ist das die beste Folge der ganzen Staffel, weil es da um ihre Vergangenheit geht und wie sie überhaupt erst dazu gekommen ist, da zu arbeiten.
Wegen Grogu.
Genau, Tina und Grogu. Tina The Bear und Grogu. Ja. Und es ist viel so Sydney versus Carmi, so wieder ganz viel, was wir schon öfters mal gesehen haben. Es fühlt sich hin und wieder an, so ein bisschen wie eine Wiederholung von dem Ganzen. Aber ich finde, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau. Es ist immer noch eine fantastische Serie.
Okay, ich bin sehr gespannt. Also,
Das ist auch sowas, das werdet ihr, manche Folgen sind wieder nur 20 Minuten lang, ihr werdet diese Serie innerhalb von 2 Tagen durchgeguckt haben.
Snackable, wie das Essen.
Genau, es wird wieder sehr viel leckeres Essen gezeigt.
Oh, gibt es da schon ein Kochbuch zu?
Nee, aber wir wurden eingeladen, das weiß ich noch, da war ich aber im Urlaub, zu so einem Event für The Bear, für die dritte Staffel in München hat das stattgefunden, auch irgendwas mit Essen.
Ja.
Das wäre eigentlich das unser...
Besser als in irgendeinem Bärenkäfig gesperrt zu werden. Und sieh mal zu.
Das wäre auch so random gewesen.
Es gibt so komische Presse-Events und Sachen...
Das stimmt.
Ich weiß nicht, ob du das weißt, Lennart. Und zwar,
ich finde es immer so seltsam, wenn ich Lennart genannt werde. Das ist dann immer so, als ob es ernst wird.
Ich wollte dich gerade Marius nennen. Ich habe gerade ein bisschen Namens.
Wird es jetzt ernst?
Jetzt wird es ernst.
Nee, Alper hat mal bei so einer Aktion mitgemacht und das war zu Orange is the New Black.
In Berlin.
Und da wurde er in Berlin in so einen Container eingesperrt und hat dann die Folgen da schauen können.
Also er musste eine Nacht im Knast bleiben, quasi, in einem selbstgebauten Knast haben, ja.
Okay.
Ich glaube, halt, musste nicht auch so einen orangen Overall
anziehen? Ja, fand er das gut. Und das Ding war, das war halt auf so einem Platz und die Leute konnten halt die ganze Zeit reingucken.
Oh nein, oh Gott, ja. Das ist unangenehm.
Das war aber normal, das war in einem alten Leben.
Oh, das ist unangenehm. Oh. Oh nee. Ich finde das, oh, ich find das ganz, ganz schlimm. Ich bin ein Mensch, der guckt gerne in Wohnungen rein. Ja. Ich liebe das deswegen den Winter.
Ja, so, ja die Voyeure.
Den Winter. Nee, ich finde das toll. Weißt du, dann kann ich Menschen zusehen, wie sie
ein besseres Leben haben als du.
Wie sie ein besseres Leben führen als ich.
Aber nee, der hat aber eine kleine Blu-ray-Sammlung.
Warum gucken die 300?
Warum läuft denn nicht Coco W2? nee, ich fände, aber wenn das bei mir selber ist, finde ich das scheiße. Finde ich nicht gut.
Ja. Welche Etage wohnst du?
In der vierten.
Ja, guck mal.
Ja. Siehst du?
Ja, brauche ich eine Leiter jetzt.
Ja.
Zum Einbrechen?
Zum Reingucken.
Zum Reingucken.
Oh. Jonas Party wird sich jetzt gerade verabschiedet.
Meine Pickelhaube ist kaputt.
Aber warte, du könntest es jetzt.
Das ist Symbolik für den Verlauf des Ersten Weltkrieges.
Ja, wir sind jetzt bei 1918 angekommen.
Ja.
Nein, es starten aber noch ein paar andere interessante Sachen diese Woche. Ich glaube, der interessanteste Start diese Woche ist und bleibt aber der neue Alien-Teil. Ja. Alien Romulus.
Ja.
Da müssen wir eigentlich nicht viel zu sagen, weil Marius hat gestern eine Kritik dazu gemacht.
Ausführlichst.
Es geht natürlich wieder um ein Alien. Es geht dieses Mal um eine verlassene Raumstation und eine Gruppe von Jugendlichen, die ein besseres Leben haben wollen und dann vielleicht treffen die auf was. Vielleicht schaffen die es ja.
Vielleicht wir wissen kommt es doch nicht. Grogu und hilft denen.
Ja.
Alien Romulus und Grogu.
Ja. Aber was ist eure Meinung zum Film?
Romulus und Remus und Grogu.
Ja. Ich finde es eine Frechheit, dass dieser Film nur Romulus heißt und nicht
Romulus und Remus. Remus wird einfach ignoriert.
Finde ich nicht gut.
Also ganz kurz so zwei Sätze. Geil, nicht geil.
Ich finde den sehr geil. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Vor allem der letzte Akt dreht ordentlich auf. Und ich liebe den Schauspieler von Andy, David Johnson.
Ja.
Der hat auch in meinem Rom-Com-Highlight aus dem letzten Jahr mitgespielt. Rylane gibt's auf Disney Plus zu sehen. Der dauert auch nur 80 Minuten. Schaut euch den an.
Ah, den habe ich auch gesehen. Der ist gut.
Daher kann ich den auch. Und ich finde den
überragend.
Okay. Überragend. Ja. Deine Meinung?
Ja, ich fand auch seine Figur mit am interessantesten. Ja. Auch weil das so einen Spin hat, will ich nicht nur mehr dazu erzählen, weil das ist auch so ein. Ganz am Anfang des Films ist so.
Du denkst erst
so. Ja, genau. Ja. Ist es so ein kleiner, so ein Mini-Twist. Und so erwartungsmäßig ist es halt so ein Best-of aller Alien-Filme. Und es geht so weg von dieser Ridley Scott-Schiene, das alles überzuerklären, sondern es ist einfach wieder so ein klassischer Alien-Film. Ja. Kleine Gruppe Situation. Gegen genau. Alien. Und ich finde, das hat es mal wieder gebraucht. Einfach so einen gut inszenierten, spannenden Alien-Film.
Yes. Ich finde es auch geil, hier Ridley Scott hat für der Alvarez eine Notiz geschrieben, bevor er den Film hier veröffentlicht hat. Nämlich hier so,
ich weiß, was er drauf geschrieben hat.
Was hat er drauf geschrieben?
Jetzt pass auf.
Macht euch bereit für Ruhm und Ehre.
So, Lennart.
Und außerdem ich fülle mein Herz mit Hass.
Das klingt nach Ridley Scott und dann dreht er Covenant.
Nee, ja, aber und er hat auch geschrieben, alles, was ich bedauere, ist die geringe Zahl, die ich opfern kann.
Das klingt nach Ridley Scott.
Ridley Scott wäre ein guter Spartiat.
Ich glaube auch. Aber er hat tatsächlich gesagt, yo, ich wünsche dir viel Glück und alles. Und dann hat er am Ende geschrieben, yo, mach keinen Scheiß hier draus aus Alien. Und ich denke mir so, Bro, du hast Prometheus und Alien Covenant gemacht. Also halte ich mal zurück. Mhm.
Da gibt es auch so lustige Stories von Denis Villeneuve am Set von Blade Runner 2049, dass der, dass Ridley Scott auch im Set war. Und das hat Denis Villeneuve so ein bisschen nervös gemacht. Mhm. Hat er auch zu ihm gesagt, so, du musst dir vorstellen, du bist hier mein großes Vorbild und sowas. Es wäre vielleicht gut, wenn du jetzt gehst. So auf die Tour,
ich kann verstehen. Ich würde Ridley Scott auch immer wegschicken.
Ja, inzwischen schon. Früher nicht, aber.
Ich würde nicht in meine Wohnung gucken lassen, du. Das,
nicht?
Nee.
Aber wenn der sich dann mal so deine Blu-rays anguckt und sagt so, cool guy, you have Gladiator.
But where's 300?
Where's 300? Ja.
Nee, 300 ist tatsächlich meine Blu-ray-Sammlung.
Ja. Ja. Gut, sehr gut. Wir haben noch den interessantesten Start der Woche. Und ich hoffe, ihr habt den Trailer geschaut.
Ja.
Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. The Union startet auf Netflix. Das ist ein Film mit Mark Wahlberg, Halle Berry und J.K. Simmons. Und Mark Wahlberg spielt da eine Figur namens Mike. Ich glaube, das war ganz einfach für ihn, von Mark zu Mike zu
wechseln. Er schafft sogar Mark Wahlberg, sich den Text zu merken.
Ja, und der wird von seiner Highschool-Liebe Roxanne, die von Halle Berry gespielt wird, in eine Agentengeschichte reingezogen.
Verrückt.
Weil eine Liste mit allen US-Spionen ist gestohlen worden.
Nein, wie passiert das denn?
Und das wird dann so erklärt im Trailer, dass Mike engagiert wird, also mehr oder weniger freiwillig, weil er nicht auf dieser Liste steht. Und dann muss er erstmal ausgebildet werden. Und guckt euch einfach den Trailer an, der ist ungefähr 3 Minuten lang und er erzählt wirklich perfekt den gesamten Film. Ich glaube, da gibt es gar keine Überraschung mehr, wenn man sich denn sonst angucken würde. Und das steht auch in den Kommentaren so, danke, dass ich den Film nicht gucken musste, weil ihr den perfekt innerhalb von 3 Minuten zusammengeschnitten habt.
Ey, ich finde das auch manchmal...
Habt ihr den gesehen in den Trailer?
Ja, ich finde das manchmal sehr befremdlich, wie lang Trailer mittlerweile werden und wie
gerade Netflix und sowas. Aber hey, der sieht doch aus wie Storm aus X-Men wieder.
Stimmt, ja. Stimmt, mit der Frisur, ne?
Aber ich finde, zum Beispiel Alien Romulus hat den perfekten Teaser gehabt. So wirklich gar nichts richtig erzählt und sehr viel Spannung aufgebaut.
Aber der Trailer erzählt schon einiges.
Ja, okay. Aber ich bin deswegen
mit Don't trust the Trailer, ne?
Ich finde Teaser deswegen immer besser. Aber ich finde allein die Tatsache, dass Mark Wahlberg und Halle Berry hier drin spielen, erzählt eigentlich schon alles, weil die beiden mehr so einen semi-guten Film in den letzten Jahren
gespielt. Ich glaube, wir sollten, passt leider nie zu den Zahlen, aber wir müssen irgendwann mal Shooter mit Mark Wahlberg sprechen, weil ich glaube, das wäre hier eine ähnliche Meinungskonstellation. Ich kann mir vorstellen, dass du Shooter gar nicht magst.
Ich mag Shooter auch nicht.
Wie kann man
Ich mag den total!
Das waren diese Anfang 2000er Filme.
Du musst nicht betäuben mit dem Gas aus diesen Sahnesprühflaschen. Ja. So legendär.
Oder diese Selbstmordmaschine.
Ja.
Ey, das, also mein großes Problem ist,
dann sobald ich mal deine Hände greifen, so aus, hier, was sagt der Sunny? Das war auch einer von den Shootern. Ja.
Oh Gott.
Das mit der Platte.
Ja.
Mein großes Problem ist Mark Wahlberg. Ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, den ich nicht so unsympathisch finde wie Mark Wahlberg.
Er soll ja ein. Lass uns nicht drüber aus, aber Mark Wahlberg privat ist, glaube ich, eine schwierige Person. Aber ist trotzdem.
Das wissen wir aber nicht.
Das wissen wir nicht, aber er ist mit einer der besten Schauspieler, die wir nun mal haben. Ob jetzt Transformers oder The Happening.
Oder manchmal gefühlt auch der einzige Schauspieler, den wir haben, wenn es um so reale Ereignisse geht, die dann verfilmt werden.
Oh ja, stimmt. Aber dann ist so traurige Schicksale.
Ja. Wobei, ich muss sagen, ich habe im Flieger einen Film gesehen mit Mark Wahlberg und den fand ich echt toll.
Boston oder diesen Hundefilm?
Arthur der Große.
Arthur der Große.
Der hat echt, also das lag vor allem auch an dem Hund. Aber also Mark Wahlberg spielt halt wieder Mark Wahlberg. So ein Typ, so ein kerniger Typ mit einem guten Herzen.
Ah, klar.
Aber
ein bisschen süß. Ein einfacher Mensch.
Ja.
Aber feierst du nicht seine Musik, Lenny? Marky Mark?
Nee.
Kennst du nicht seine Musik?
Was ist seine Musik?
Hä? United und sowas musst du dir anhören.
Hä? Hab ich noch nicht gemacht.
Das machen wir jetzt nach dem Podcast.
Das machen wir nach dem Podcast. United von Marky Mark, einer Raptor nämlich.
Ja, folgt uns auf Spotify, gebt uns eine gute Bewertung auf der Plattform. Das würde uns sehr freuen. Das würde auch die 300 ehren, die tapfer für uns gestorben sind oder so.
Ja.
Und ich möchte diesen Podcast beenden mit weisen Worten eines Mannes. Aus dem antiken Griechenland, und zwar: Wanderer, kommst du nach Sparta, verkünde dort, du habest uns hier liegen gesehen, wie Lenny es befahl. Leonidas.
Okay, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Lennart Schmitz, Marius Stolz, Jonas Ressel. Redaktion: Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt: Lea Schimpf.
Das war ein Podcast von Funk.